Guten Morgen, alle hier im Saal und auch im Livestream. Wir machen weiter mit unserer fortlaufenden Betrachtung des ersten Korintherbriefs. Und wir schlagen heute ein neues Kapitel auf und haben auch ein neues Thema. Vor zwei Wochen hat Mike gepredigt über Kapitel 7. Da ging es ja um Ehelosigkeit. Und heute im Kapitel 8, tatsächlich die Kapitel 8 bis 11, da geht es um Freiheit. Thema Freiheit. Und ja, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Freiheit hörst? Als ich so ungefähr 12 Jahre alt war, bin ich mit einem Freund spazieren gegangen und habe dem erzählt, ich hatte letztens den schönsten Traum meines Lebens. Das war so genial. Ich möchte ihn unbedingt wieder haben, aber ich habe ihn nie wieder gehabt. Ich habe geträumt, ich konnte fliegen wie ein Vogel und habe das richtig so gespürt. Das war echt ein tolles Feeling, ja. Und es hat zu tun auch mit meinem Streben nach Freiheit, mit meinem Streben in der dreidimensionalen, also nicht nur zweidimensional, sondern nach oben und ganz hoch sein und tun und lassen können, was ich will. Na, das ist vielleicht so die Definition von Freiheit. Tu, was du willst, das ist alles, was gefragt ist, sagt die Welt. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Das werden wir heute noch hören. Das ist eine Lüge, weil wenn der Mensch tut, was er will, das führt ihn am Ende in den Tod. Denn das Trachten des Fleisches ist der Tod, sagt Römer 8,6. Wenn eine ganze Gesellschaft nach dem Motto lebt, jeder tue, was er will und dann sind sie alle glücklich, das funktioniert nicht. Wir merken gerade, wo das hingeht in unserer Gesellschaft. Aber das gab es schon früher im Buch der Richter. Das ist das traurigste Buch vielleicht der Bibel. Da gab es Mord und Totschlag und alles Böse. Am Ende steht ein Satz. Damals gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was er für richtig hielt. Das war damals die Zeit der Richter. Der Wille, also unser Wille, vielleicht denkst du, ja, aber wenn ich was will, das ist ja das Gute, was ich will. Der Wille betrügt uns. Unser Wille betrügt uns. Kleines Beispiel, ich habe eine Stelle an meinem Körper, da juckt's regelmäßig. Und ich habe einen kurzfristigen Willen und einen langfristigen Willen. Der kurzfristige Wille kämpft gegen den langfristigen. Der sagt, jetzt kratzen und Genugtuung haben. Ist wirklich gut für den Moment. Aber der langfristige Wille sagt, nicht kratzen, weil dann machst du das nur noch schlimmer mit deiner Stelle. Und die liegen im Widerstreit und leider unterliegt oft der vernünftige langfristige Wille, der aber auch nicht so vernünftig ist. Ja? Also ich wollte damit nicht sagen, dass der langfristige Wille immer richtig ist. Paulus hat gesagt in Römer 7,19, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann kommt ja er und sagt, ja, das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und wir wollen heute über die christliche, biblische Freiheit reden. Und das ist nicht, dass ich tun kann, was ich will. Das ist was anderes. Das wollen wir heute entdecken im Kapitel 8. Ihr könnt also eure Bibeln aufschlagen. Und wir lesen jetzt mal das ganze Kapitel 8. Es sind aber nur 13 Verse. Und wir wissen ja, Jesus ist der, der uns recht frei macht. Und hier geht es um christliche Freiheit. Und wir können mal aufstehen. Wir lesen Gottes unfehlbares Wort. Und das ist das Wichtigste, was ich heute zu sagen habe, ist diese Stelle. Und es geht um Götzenopfer. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben und dessen, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Wir bleiben noch stehen und ich bete noch. Danke, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort Leben ist und dass wer an deinem Wort bleibt, dein wahrhaftiger Jünger ist und er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Danke, Herr, dass wir gemeinsam dein Wort betrachten dürfen, dass ich hier nicht alleine stehe, dass andere mit mir hier stehen und dass wir eins sind. Dass wir eins sind im Reden, weil das dein Wort ist und dass wir eins sind im Hören. Hilf uns, hilf auch mir, Herr, das rüberzubringen, sodass dein Wort Frucht bringt und in unseren Herzen aufgeht. Danke, dass dein Wort wunderbar ist und dass wir ja heute auf dich hören dürfen. Sprich zu uns. Amen. Ich habe diesen Text in 4 Abschnitte gegliedert und es geht also über biblische Freiheit und wir werden 4 Prinzipien dann nach jedem Abschnitt kennenlernen, die in diesem Text zu finden sind. Es geht hier um Meinungsverschiedenheiten innerhalb einer Gemeinde. Stellt euch vor, es gibt Meinungsverschiedenheiten, haben wir auch wahrscheinlich, ja. Und es geht um unterschiedliche Handhabungen von unwesentlichen Dingen. Darum geht es hier, ne? Kommen wir zum ersten Abschnitt, die Verse 1 bis 3. Dazu habe ich gelernt in der John MacArthur Study Bible, die Römer und die Griechen, die waren polytheistisch. Die glaubten an viele Götter, ganz viele Götter. Sie waren aber auch polydämonisch. Sie glaubten auch an viele Dämonen. Und die Dämonen, die suchten Eingang in die Menschen. Und das haben sie unter anderem durch das Essen gemacht. Also sie sind praktisch durch das Essen in die Menschen gekommen. Und dieses Essen, zum Beispiel Fleisch, was da auf, im Markt, am, also in den Tempel kam zum Opfer, wurde dann den Göttern geopfert, damit die Dämonen dort aus dem Fleisch desinfiziert wurden. Versteht ihr? Also das Fleisch wurde sozusagen desinfiziert, in Anführungszeichen, damit die Dämonen weg waren. Und deswegen hat man das den Göttern geopfert. Ja, und das war also ein sicherer, für die Korinther, die so geglaubt haben, eine sichere Möglichkeit, die Dämonen loszuwerden und dann unbekümmert dieses Fleisch zu essen. Der Rest von dem Fleisch, der nicht im Tempel den Göttern geopfert wurde, wurde dann auf dem Markt verkauft. Und das stellte so manche von den Junggläubigen, die früher stark mit diesen Dämonen zu tun hatten und auch mit den Göttern oder Götzen, wie wir sie nennen, das stellte sie vor ein Dilemma. Also entweder haben sie Götzenopfer gegessen oder den dämonenverseuchtes Fleisch gegessen. Das Fleisch war gut, es war ziemlich lecker, weil es gab kein besseres Fleisch in Korinth. Ja, so wurden also manche Christen, junge Christen wahrscheinlich erinnert an ihren alten Dämonendienst und sie hatten ein Problem damit, dieses Fleisch überhaupt zu essen und sie wollten lieber kein Fleisch essen. Und wir sehen aber hier, dass Paulus von der Erkenntnis spricht. Von welcher Erkenntnis spricht er hier? Von der Erkenntnis, dass diese Götter oder diese Götzen, um die es hier geht, nicht wirklich maßgeblich sind, weil Gott über allem steht und in allem ist und für uns ist. Also mit anderen Worten, das war eine gute Erkenntnis, die Leute mit der Erkenntnis hatten. Aber sie haben diese Erkenntnis sozusagen aufgebläht, weitergegeben, oder sie haben einfach den anderen so zu verstehen gegeben, wir sind die, die frei sind, und ihr seid ja noch total unfrei. Und das war ohne Liebe. Und Paulus gebraucht das Wort aufblähen. Es kommt insgesamt 5-mal im 1. Korintherbrief vor. In den ersten 5 Kapiteln kommt es öfters vor. Und aufblähen, also wenn man die richtige Erkenntnis hat und man bläht sich auf, das ist nicht gut. Das kann andere Leute unter Zwang bringen. Ja, es kann andere Leute verunsichern. Es kann eine Sünde gegen andere sein. Und deswegen sagt er hier im ersten Abschnitt, dass Liebe erbaut. Und wer Liebe hat, der beweist, dass er auch gute Erkenntnis hat. Also Liebe gehört zur guten Erkenntnis. Und Erkenntnis ohne Liebe, auch wenn es die richtige Erkenntnis ist, ist nicht gut. Später im 13. Kapitel kennen wir alle die Stelle, wo Paulus dann sagt, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Das ist genau das, was hier steht, und somit haben wir auch schon das erste Prinzip, wenn ihr das aufschreiben wollt, zum Beispiel. Das erste Prinzip aus dem ersten Abschnitt, Verse 1 bis 3, die Erkenntnis der Freiheit braucht Liebe. Also die Korinther haben verstanden, was Freiheit war, das war gut, aber wenn sie es ohne Liebe ihren Mitchristen einfach so gesandt haben, dann kam das nicht gut an, dann hat das die anderen unfrei gemacht. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, Verse 4 bis 6. Wir haben also gelernt, dass die Erkenntnis der Freiheit, wenn sie ohne Liebe kommt, schadet. Und wir haben gelernt, dass das die rechte Erkenntnis ist. Und hier in diesem Abschnitt wird einfach nochmal erklärt, dass die Starken, wie die Bibel sie nennt, dass sie eigentlich eine richtige Erkenntnis hatten. Ja? Die Erkenntnis nämlich, dass Gott über und vor allen Dingen ist. Ja? Und dass es gar keine Götzen gibt, die uns irgendwas anhaben könnten, weil Gott über ihnen ist. Ich möchte euch ein Beispiel geben, weil das mit dem Götzendienst, das kommt jetzt in unserer Gesellschaft und mit dem Götzenopferfleisch, das ist jetzt nicht so relevant. Ne? Aber es gibt auch in unserer Zeit ähnliche Situationen. Ich war vor 35 Jahren in Auckland, Neuseeland, und war dort als Globetrotter unterwegs, hatte nicht viel Geld. Und da gab es ein kostenloses Restaurant in Auckland von den Hare Krishna-Jüngern. Und da bin ich hingegangen und habe dort gegessen, vegetarisch. Und was ich damals nicht wusste, ich habe, glaube ich, sogar meine Bibel dabei gehabt, habe die Bibel gelesen, aber was ich nicht wusste, die Hare Krishna-Jünger haben eine ganz ähnliche Einstellung zum Essen wie damals im alten Korinth, im Antiken. Denn sie denken, du bist, was du isst. Und sie dürfen auch nicht in Restaurants essen oder dürfen nicht eingeladen werden von anderen Leuten, weil es könnte ja sein, dass der Koch irgendwie sein Bewusstsein in das Essen hineingegeben hat und sie sich dann verunreinigen. Und sie haben da so eine richtige Philosophie, dass das Essen Bewusstsein verändert. Ja? Also sehr vorsichtig sein mit dem Essen. Natürlich wollen die missionieren und deswegen machen sie alles kostenlos. Und ich war dort und hätte mich jetzt jemand aus einer Gemeinde beobachtet, als ich da hingegangen bin, dann hätte der vielleicht gedacht, Mensch, was macht denn der da bei denen? Ja, das ist ja unmöglich. Ja? Das kann man doch nicht machen. Ja, ist auch nicht so ein ganz einfaches Thema. Also Paulus sagt, diese Götzen sind nichts, ja, die können mir nichts anhaben. Selbst wenn sie denken, dass durch das Essen mein Bewusstsein verändert wird, eigentlich sagt er, Gott ist über allem, ja, von ihm kommt alles, wir gehören ihm, das kann mir gar nichts anhaben. Aber sollte ich deswegen mit meiner Familie und mit meinen Kindern da vielleicht jeden Tag hingehen, weil es kostenlos ist? Da kann man sich drüber streiten, das ist nicht unbedingt so sinnvoll. Es gibt aber über solche Dinge kein biblisches Gebot, was sagt, das musst du so machen und das musst du so machen. Es gibt das Gebot der Liebe. Ja, das ist also der zweite Abschnitt, wo es darum geht, dass der Götze in der Welt nichts ist und es keinen anderen Gott gibt, der Gott und Herr ist über allem, außer unser Gott. Wir brauchen keine Angst haben vor Götzen, wenn wir damit in Berührung kommen. Und das zweite Prinzip ist, wir sind frei von der Macht der Götzen, weil der Herr der einzige Gott ist. Kommen wir schon zum dritten Abschnitt. Das sind die Verse 7 bis 12. Ja, es geht hier in diesem Abschnitt um, könnten wir sagen, die Gesetzlichen und die Freizügigen. Vielleicht gab es da zwei Parteien. Wir wissen ja, dass es Spaltungen gab unter den Korinthern. Wir wissen ja, da gab es eine Partei von Paulus, eine Partei von Apollos. Vielleicht waren die, die des Paulus waren, die, die sehr freizügig waren. Vielleicht die anderen haben eher so ein bisschen aufgepasst wegen den Götzen, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls gab es da Parteien und man könnte sagen, das eine waren die Gesetzlichen, das andere waren die Freizügigen. Und dann spricht in der Parallelstelle in Römer 14, da werde ich ein bisschen jetzt auch drauf zu sprechen kommen, da spricht Paulus ja auch von den Starken und Schwachen im Glauben. Ne? Wer sind denn die Starken und wer die Schwachen? Ich würde sagen, die Gesetzlichen, die also sagen, nein, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das musst du so machen, das musst du so machen, die werden von Paulus als die Schwachen bezeichnet. Und die, die die Freiheit verstanden haben, so wie Gott sie gemeint hat, das sind eher die Starken. Das eine sind vielleicht die Steakesser und das andere vielleicht die Vegetarier. Jedenfalls ist von Römer 14, weil da ging es auch um die, die Gemüse essen und die, die Fleisch essen. Ja, sensibel. Die Schwachen, die haben einen seliger anklagt, aber sie haben trotzdem ein sehr sensibles Gewissen und das dürfen sie auch haben. Das ist interessant. Also hier in diesem Text, in 1. Korinther 8, spricht Paulus mehr zu den Starken und nicht zu den Schwachen. Er spricht also eher Zeichen. Und er hat Verständnis für die, die jung im Glauben sind und die vorsichtig sind und die sagen, nee, also mit dem Zeug möchte ich mich nicht mehr beschäftigen, da habe ich schlechte Erfahrungen, das will ich auf keinen Fall machen. Und dann ist es die Verantwortung der Starken, hier nicht ihre Freiheit raushängen zu lassen und sie nicht zur Sünde zu verleiten. Der Esser, der Fleisch isst, ist nicht besser und der Nichtesser, der kein Fleisch isst, ist nicht geringer. Es geht nicht so sehr um Essen und Trinken. Römer 14, 22, 23, lese ich mal vor. Hier heißt es, also Römer 14, 22, 23. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, also das Fleisch, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also wenn jemand in seinem Gewissen Bedenken hat und sagt, Mensch, das ist nicht gut, was ich jetzt mache. Zum Beispiel das Essen von Götzenopferfleisch oder das Speisen im Hare Krishna-Tempel, wo ich nie freiwillig reingehen würde. Oder egal was. Ja. Wenn jemand Gewissensbisse hat und es gibt aber das Prinzip der Freiheit, das besagt, es ist eigentlich gar kein Götze, der dich hier angreift. Trotzdem, wenn er gegen sein eigenes Gewissen handelt, dann handelt er falsch und es ist Sünde. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und deswegen müssen wir sehr sensibel sein, wenn wir uns vielleicht zu den Starken, die nach dem Prinzip der Freiheit unterwegs sind, wenn wir uns zu denen halten, dann müssen wir vorsichtig sein, dass wir die anderen nicht mit unserer Freiheit einengen. In Römer 14 geht es ja um zwei Dinge, also um die Freizügigkeit oder Gesetzlichkeit, könnte man sagen. Da geht es um Essen und um was geht es da noch? Das Zweite, um die Feiertage. Es gab mal einen Olympiakämpfer, ihr kennt vielleicht den Film Die Stunde des Siegers, ganz bekannt, 1924 bei den Olympischen Spielen. Und der hatte ein sehr sensibles Gewissen, was Feiertage angeht. Und der hat diese Stelle vielleicht anders verstanden, als sie so hier steht oder als wir sie verstehen, die wir eher nach der Freiheit leben. Aber Eric Liddell war der Favorit für den 100-Meter-Lauf. Und dann gab es plötzlich den Vorlauf, also die Vorausscheidung am Sonntag, hat Eric Little gesagt, mache ich nicht mit. Sonntag, da gehe ich in die Kirche. Nee, da mache ich nicht mit. England war außer sich. Die Engländer waren gar nicht glücklich mit ihm. Die dachten, er ist ein Verräter. Ja? Sie wollten unbedingt eine Medaille und jetzt hat er ihnen keine Medaille gegeben. Gut, und dann gab es aber noch so einen Trost. Also ja, der 400-Meter-Lauf oder 200-Meter-Lauf auch, da gab es noch Plätze, da durfte er dann mitlaufen und da waren die Vorläufe nicht am Sonntag. Ist er mitgelaufen, hat Weltrekord gelaufen, ist Erster geworden, Goldmedaille. England hat gejubelt, ja, waren total glücklich über ihren Helden. Aber ihn würden wir vielleicht als einen Schwachen im Glauben bezeichnen, weil er fand das so wichtig mit dem Feiertag. Und Paulus sagt hier, da ist Freiheit, aber er durfte das. Und wir brauchen nicht denken, du bist gesetzlich oder du hast jetzt vielleicht einen langen Rock an und findest das unkeusch, mit so einem kürzeren Rock zu laufen. Wir können diese Leute wertschätzen, weil sie tun das für den Herrn. Und jeder, ob er nun alle Tage gleich achtet oder einen Tag anders als die anderen, beide tun das für den Herrn und deswegen dürfen wir das wertschätzen. Ja, das dritte Prinzip vom dritten Abschnitt, das Ausleben der Freiheit kann den Schwachen verderben. Das kann Sünde sein, das ist wichtig, weil man eigentlich auf die Idee vielleicht nicht kommen würde, wenn ich Freiheit habe von Gott, ja, dann kann ich sie doch ausleben, aber Vorsicht damit. Kommen wir schon zu dem vierten Abschnitt, das ist ein Vers, der Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinen Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinen Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Also, hier wird klar, dass Freiheit eben nicht ist, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Wie unsere Welt uns das predigt. Jeder kann tun und lassen, was er will. Dann bist du frei und dann wird irgendwann der Himmel auf Erden ausbrechen. Das ist eine Lüge. Freiheit aus der Bibel, Freiheit, die Gott schenkt, ist anders. Es geht nicht darum, dass ich tue, was ich will. Denn das, was ich will, kommt zum Tod. Ja? Freiheit ist, wie Paulus das hier auch sagt, also er schränkt sich ein. Und das ist seine Freiheit. Er kann sich einschränken. Er muss nicht sündigen. Er muss nicht bei der Sünde mitmachen. Steht nicht unter dem Zwang mitzumachen, sondern ist frei zu sagen, dann verzichte ich lieber mein Leben lang auf Fleisch, wenn das hilfreich ist. Ziemlich radikal, was er da gesagt hat. Also, biblische Freiheit ist nicht tun, was ich will, sondern was Gott will. Ich verstehe, was er will. Und deswegen schränke ich mich ein. Ich schränke mich ein für Gott, ich schränke mich ein für das Evangelium und für die Geschwister. Paulus war ja Spezialist im radikalen Einschränken. Ja, also nächstes Kapitel, irgendwann in den nächsten Wochen werden wir da hinkommen. Da geht es ja um seine sportliche Ambition für das Leben mit Christus. Und da sagt er, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen eigenen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also Paulus ist uns ein Vorbild, wie er nicht nach den Lüsten seines Körpers einfach sich gehen lässt und sagt, das ist Freiheit, sondern seine Freiheit ist, dass er die Lüste des Körpers beschränken kann und seinen Körper unter den Gehorsam Gottes bringt. Und so haben wir schon das vierte Prinzip, nämlich biblische Freiheit ist bereit, sich für den Schwachen einzuschränken. So, jetzt haben wir diese Passage schon hinter uns. Ich bin aber noch nicht am Ende, weil das Thema Götzenopferfleisch ist im Neuen Testament relativ häufig angesprochen. Und es ist gar nicht so ein ganz einfaches Thema. Wir lesen jetzt mal 1. Korinther 10, 23 bis 31, erstmal bis Vers 27 und dann noch bis ab Vers 28. Hier lesen wir eine Passage, wo wir mehr oder weniger aus einer anderen Perspektive das bestätigt bekommen, was wir gerade eben gelernt haben in Kapitel 8. Die Freiheit liegt Paulus. Und ihr wisst ja, die Korinther waren ja Leute wie von Paulus und haben das dann immer wieder zitiert als Slogan. Alles ist uns erlaubt, wir sind frei, wir können machen, was wir wollen, so ungefähr. Ja. Und dann fängt hier Paulus an in Vers 23, es ist mir alles erlaubt. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Und wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird. Und forscht nicht nach um des Gewissens willen. Also erstmal der erste Abschnitt dieser Passage. Paulus appelliert also an die Schwachen hier und sagt, forscht nicht nach. Also wenn ihr irgendwo in einer Situation seid, wo plötzlich eventuell potenziell so ein Götzenopferfleisch auf den Tisch kommen könnte, forscht einfach nicht nach. Braucht er nicht machen. Ja. Aber dann geht's weiter, Vers 28, und dann sagt er, wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst es nicht. Um dessen Willen, der den Hinweis gab, und um des Gewissens Willen, denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Und wenn ich es dankbar genieße, warum sollte ich gelästert werden über dem, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also, es geht hier um die Freiheit des Gewissens und es geht darum, die Freiheit einzuschränken. Nicht zu tun, was ich gerade will. Da hat jetzt jemand mir ein Fleisch aufgetischt und es sieht so lecker aus und ich habe jetzt einfach Lust, mich da an diesem Fleisch zu ergötzen. Nein, ich soll verzichten, ich soll freiwillig mich einschränken. Wenn jemand nämlich sagt, das ist Götzenopferfleisch, dann hat der anscheinend ein Problem, wahrscheinlich, mit seinem Gewissen und dann will ich ihm keinen Anstoß geben. Darum geht es hier. Im Prinzip, diese Passage unterstreicht das aus einer anderen Perspektive, was wir gerade gelernt haben. Wenn jemand mich in diesem Hare Krishna Restaurant gesehen hätte und hätte mich vielleicht als einen ganz bösen Christen angesehen, dann hätte der nicht gewusst, warum ich da hingegangen bin. Ich war 2 Jahre vorher, habe ich in Auckland eine kroatische Familie mit 3 Töchtern kennengelernt, die waren alle noch minderjährig. Und als ich dann wiederkam und habe die besucht, 2 Jahre später, haben die Eltern, die waren ganz komisch, und ich habe gefragt, ja, wo sind eigentlich die Töchter? Ja, die sind alle bei Hare Krishna, alle 3, weg. Man hat sie uns geklaut, wir haben sie nicht mehr gesehen. Aber vielleicht kannst du mal hingehen und in dem Restaurant findest du sie vielleicht. Ne? Und da bin ich in das Restaurant gegangen und habe dann mit der einen gesprochen. Gut, wie auch immer. Aber das sind Dinge, da brauchen wir uns nicht jetzt als Christen darüber auseinanderzusetzen, weil man kann ja nicht in mein Herz reinschauen, warum ich das gemacht habe. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Auckland aus der Gemeinde 5 junge Leute geschnappt hätte, die vielleicht alle noch einen Hintergrund aus den östlichen Kulturen haben und wäre mit denen da reingegangen, das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen. Ja? Das wäre dumm gewesen. Aber so hatte ich, einen guten Grund, da hinzugehen und es hat mir auch nicht geschadet. Kommen wir jetzt noch zu anderen Versen, die ein bisschen problematischer sind oder auch ein bisschen herausfordernder. In 1. Korinther 10, kurz vor der Stelle, die wir jetzt gerade gelesen haben, in den Versen 20 bis 21, da spricht Paulus von den Heidenopfern, dass die den Dämonen geopfert werden und nicht Gott. Und dann sagt er, ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft, und es geht ums Herrenmahl, ne? Das ist also im Kontext des Herrenmahles, ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. In Apostelgeschichte 15, da ist ja diese Versammlung in Jerusalem, wo entschieden wurde, wie man vorgehen sollte, um die Konflikte zwischen Juden und Heidenchristen zu beseitigen. Und Jakobus ist aufgestanden und hat gesagt, also es gibt einige Dinge, die wichtig sind, unter anderem, enthaltet euch von Götzenopfern und von Unzucht. Und es ist also nicht so ganz einfach, das alles zusammenzubringen, weil auf der einen Seite scheint es unwesentlich zu sein, ob wir nun ein Götzenopfer verspeisen oder nicht. Auf der anderen Seite scheint es doch wichtig zu sein. Und also ich habe eine Erklärung dafür gefunden, von jemand anderem in einer Predigt gehört, was mich irgendwo, was mir gedacht hat, das ist sinnvoll. Und zwar in Offenbarung 2,20, in dem Brief, in dem Sendschreiben von Jesus an die Gemeinde in Thyatira. Da sagt er, also Offenbarung 2,20, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel und die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt. Offensichtlich, wie wir auch wissen, gab es in Korinth, gerade im Tempel, jede Ausschweifung und das wurde auch teilweise mit Götzenopfer, Speisen absolut tabu ist. Und da, wo, ich weiß nicht, wo da die Grenze ist, aber grundsätzlich sollte man natürlich nicht zu freizügig mit diesen Dingen umgehen. Ja. Im Krishna-Restaurant, wenn man da gesagt hat, wenn ich in diesem das Essen einverleibe, müssen wir erstmal eine Geisterbeschwörung machen, dann wäre das auf jeden Fall ein Grund gewesen, sofort da rauszugehen. Ja. Wir kommen jetzt zur Anwendung, bevor wir dahin kommen, weitergeben. Er fasst das Ganze, was wir jetzt gehört haben, zusammen. Das sind also alles unwesentliche Streitfragen, miteinander in Einheit zusammen sein. Und da heißt Freiheit in allem Liebe. Das fasst es sehr schön zusammen, dass wir also Anwendung. Ich möchte euch nochmal erklären, warum es so wichtig ist, dass wir uns nicht über das Gewissen des anderen stellen, weil die anderen, wir können da nicht alles, ja, bei den anderen. Aber ziemlich tief hineinzuschauen, aber wir sehen, vor einigen Jahren habe ich bei uns zu Hause einen Film, einen historischen Film gesehen, das ist ein Spielfilm, und habe mir vorher gedacht, ob das was für mich ist, mal gucken. Und dann habe ich auf die Altersbeschränkung geschaut, drin, die für mich ab 6 Jahren, dann dachte ich mir, das ist wahrscheinlich was für mich. Ja. Das sind also keine Szenen, vielleicht kannst du dich erinnern, Helen. Aber egal. Nee. Sorry. Und dann kam musste. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt mit einem Bruder, gar keine Sexszene, weil der hätte die gar nicht gesehen, vielleicht. Weil wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Der eine tickt so, der andere tickt so. Für den einen ist das Pornografie, der andere ist das nicht okay. Ja. Ich will damit nicht sagen, es geht ja hier auch um Dinge, du weißt ja oft nicht, was in einem Film kommt, aber eigentlich sollst du dich informieren über den Film, bevor du ihn guckst. Also es gibt in Amerika eine Plattform, gewertet. Das finde ich gut. Die gucke ich mir an. Aber dieser Film war ein Deutscher, war nicht da drin. Okay, ich gehe doch nicht freiwillig einfach zu Hare Krishna zum Essen, weil ich ein kostenloses Essen haben will. Ja? Anderes Beispiel. Ich war mal bei einem Vortrag von einem Bruder und ich kann mich genau erinnern, was er gesagt hat. Ich gehe nicht. Es ging um sexuelle Reinheit. Und er hat gesagt, ich wäre ziemlich sensibel, wie ihr schon gemerkt habt. Hab mir gedacht, ich gehe jeden Tag ins Freibad. Ja? Ich habe gar kein Problem mit der Haut, die ich da sehe. Vielleicht liegt es ja auch daran, ohne Brille sehe ich jetzt so viel. Ich habe mir gedacht, ja, bei Details, aber der hat das so gesagt, an welchem Strand ich bin. Ne? Aber im normalen Schwimmbad 2022, da war nicht mehr so viel da wie heute an Bedeckung. Okay, mit anderen Worten, maße dir doch nicht an, zu erkennen, was in deinem Bruder vorgeht. Ja? Gestehe dir doch selber ein, dass du nicht weißt, was am Ende im Grunde seines Herzens vorgeht. Du brauchst ihn aber auch nicht verklemmt nennen. Lass es ihn doch. Ja? Tut es doch für Gott. Ich habe Wertschätzung für diesen Bruder. Ja? Ich gehe trotzdem ins Schwimmbad. Ja? Der Gedanke, das ist schön. Das Wort Gottes und Gott ist der bessere Richter der Gedanken und die geheimsten Gedanken. Wie ein Schwert geht es auf den Grund und richtet, ne, zwischen offengelegt. Und wir brauchen uns nicht als Richter aufspielen. Jetzt noch ein anderes Beispiel und kommen wir langsam zum Schluss. Das Essen. Also wer mich kennt, aber im Essen, also ich stand mal auf dem Standpunkt, also Essen ist ziemlich wichtig. Also, und wer beim Essen undiszipliniert ist, der braucht mal eine Lektion, wie man diszipliniert ist. Ja? Ich muss dazu sagen, ich esse heute weniger diszipliniert als früher. Das ist nicht so schön. Aber ich lebe in der Freiheit, das ist auch schön. Ja. Aber kann ja noch kommen, dass Gott das wieder schenkt. Ja. Wie auch immer, denn das Reich Gottes, sagt Paulus in Römer 14, 17, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und das sagt er in diesem Kontext, ja, wo also gesagt wird, Fleisch essen oder Gemüse essen oder ist das eine besser als das andere, ja. Das Reich Gottes ist mehr als Essen und Trinken, ja. Und ich würde sagen, trotzdem ist Essen auch ein ganz gutes Beispiel, wo wir uns selber mal fragen können, weil wir wissen ja, jetzt Freiheit hat auch was damit zu tun, sich einzuschränken, ja, und nicht zu sagen, ich tue, was ich will, ich bin mein Gott und ich fliege, wohin ich will, sondern ich lerne, mich einzuschränken für meinen Bruder. Aber das mit dem Einschränken ist gar nicht so einfach. Und das Essen ist ein banales Beispiel und es ist nicht so wichtig. Aber es ist vielleicht ein Beispiel, das uns zeigt, dass wir ja Schwierigkeiten haben, uns einzuschränken. Ich habe mal eine Frage, was meint ihr wohl? Wer hatte eine bessere Freiheit oder Auswahl beim Essen? Wir heute oder vielleicht vor 200, 300 Jahren die Gesellschaft? Wer hatte eine größere Freiheit bei der Auswahl des Essens? Heute wahrscheinlich, gell? Ich denke auch so. Sind uns einig, brauchen wir uns nicht streiten über das Essen. Und also damals hat man weniger Zucker und Fett gegessen. Und je nachdem, auf welcher Internet-Tabelle man schaut, essen wir heute 20 Mal so viel Zucker wie vor 300 Jahren oder 100 Mal so viel Zucker. Also es ist eine ganze Menge. Das ist nicht einmal. Also alle, auch die diszipliniertesten von uns, essen viel mehr Zucker. Warum? Habt ihr Lehre für entschieden? Ihr habt die Freiheit. Ihr könnt, also selbst die Kinder, die haben ja immer auf dem Förster, schaffen es auch, wenn die vor mir beim Teegut oder beim Aldi stehen, die haben immer auf der, nämlich das hier und das, irgendwie können sie es bezahlen, auch die Leute, die jetzt nicht keinen Job haben oder so, die haben noch genug Geld, sich irgendwas Schönes da zu kaufen. Ja? Und, aber wer mutete, früher hatten die weniger Probleme, sich einzuschränken, aber wir haben Probleme. Ich merke, eisenhart, aber egal. Ich kenne also dieses Problem und das müssen wir uns einfach, führt uns eigentlich in die Gebundenheit, ja. Und wir tun gut daran, auf Christus zu schauen. Das ist jetzt ein bisschen ab 16, ja. Sprüche 23, 1 bis 3. Wenn du, Armer, zu Tische sitzt, mit einem am Teller ist, was ist das? So achte nur auf das, was du vor dir hast. Also auf das, ne? Also auch mit allen möglichen Zucker, Fett, wunderbar. Achte nur auf das, was vor dir ist und achte auf dein Besteck. Und jetzt Vers 2. Und setze ein Messer an deine Kehle, sagt Salomo. Wenn du gierig bist, wünsche dir nichts von seinen feinen Speisen, denn es ist trügerisches Brot. Also Essen kann auch trügerisch sein, ist oft trügerisch und verdirbt uns und führt uns in eine falsche Richtung. Ist nicht so wichtig, aber ist einfach nur ein Beispiel, an dem wir erkennen, wir haben noch Wachstumsbedarf nach oben, dass wir uns einschränken lernen, ja. Und das ist Freiheit, wenn wir lernen zu verzichten und zu sagen, das ist gar nicht schlimm, ich kann freiwillig verzichten, ja. Essen ist eine Kleinigkeit. Es gibt andere Sachen, die viel wichtiger sind. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und schließen ab nochmal mit einer Wiederholung von diesen vier Prinzipien. Kommen wir zu dem, der sich einschränkte, um uns zu befreien, zu Christus. Stellen wir fest, dass wir nicht frei sind. Freiheit ist nicht tun und lassen, was ich will. Mein Wille ist verdorben. Der ist gefallen mit dem Ganzen, mit der ganzen Persönlichkeit. Aber Christus hat uns erkauft, damit wir seine Diener oder Sklaven sind. Wir gehören ihm. Er hat uns bezahlt. Von daher sind wir jetzt nicht mehr so frei. Aber wir sind bei dem, wenn wir bei ihm unter seiner Herrschaft sind, dann sind wir frei. Das ist wunderbare Freiheit. Das erste Prinzip, die Erkenntnis der Freiheit braucht Liebe. Also bläh dich nicht auf, ja, in deiner Erkenntnis. Vielleicht weißt du viel, vielleicht bist du frei, vielleicht bist du souverän und sagst, ja, ich kann ja machen, was ich will. Bläh dich damit nicht auf und folge dem Lamm. Das Lamm hat sich erniedrigt, das Lamm hat sich klein gemacht, das Lamm liebte die Schwachen, ist gekommen, um sich hinzugeben für die Schwachen. Folge ihm in der Liebe. Zweitens, wir sind frei von der Macht der Götzen oder vor Göttern, vor Teufeln, vor Dämonen. Wenn wir irgendwo mal in eine Situation kommen, wo wir plötzlich damit konfrontiert werden, ohne das, was wir eigentlich wollten, brauchen wir keine Sorge haben, weil der, der in uns ist, ist Steinbach gehört, Epheser 1, Abvers 20, da geht es um Gottes Macht. dass Gott die Macht hat über allem. Ne? Und ich lese es nochmal vor, zur Erinnerung. Diese Macht, mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also wir sind einfach ja in der Gemeinde und er hat alles unter die Füße Christus getan und er ist das Haupt von uns. Wir sind in einem wunderbaren Zustand. Wir brauchen keine Angst haben vor diesen Dämonen. Drittes Prinzip, das Ausleben der Freiheit kann den Schwachen verderben. Und dazu, wenn du also aus dir heraus, aus deinem Fleisch heraus, aus deiner sündhaften Natur heraus dein Leben lebst, dann kannst du, obwohl du vielleicht das Richtige hier oben drin hast, den Sündigen und gegen den Herrn und den anderen verderben, deinen Bruder, der schwach ist. Und deswegen lebe nicht nach deiner Natur, sondern lebe nach dem Geist, den Gott uns gibt. Gott gibt uns seinen Geist. Und da gibt es über den Willen und den Geist eine schöne Passage in Römer 8, 5 bis 6, lese ich euch jetzt auch noch vor. Braucht ihr nicht aufschlagen. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, wer also die Freiheit in der eigenen Natur sucht, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Was aber die menschliche Natur will, bringt den Tod. Da haben wir es wieder. Also, ja, das ist keine Freiheit. Das ist eine Lüge, wenn du denkst, Hauptsache ich kann tun, was ich will. Ja? Du bist vielleicht sehr freiheitsliebend wie ich, aber ich habe festgestellt, ich wollte hoch hinaus und überall hinfliegen, wo ich wollte. Aber ich habe gemerkt, es gibt nirgends in dieser Welt dieses Leben, diesen Frieden, den ich brauche. Den gibt es nicht. Kannst du hinfliegen, wo du willst. Aber bei Christus gibt es den. Und er hat sich eingeschränkt. Viertes Prinzip, biblische Freiheit ist bereit, sich für den Schwachen einzuschränken. Und in dieser Einschränkung liegt ja das Geheimnis unseres Gottes, das Geheimnis der Freiheit, das Geheimnis des Evangeliums. Christus kam auf die Welt, der Gott hat sich eingeschränkt und wurde zum Menschen und hat sein Fleisch hingegeben. Und er war im Garten Gethsemane und wusste, das wird nicht schön, das wird seinem Fleisch wehtun. Darauf hatte sein Fleisch keine Lust, das war nicht attraktiv. Aber er sagte, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, ja, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Amen. Wir stehen noch auf und ich bete nochmal. Danke, Herr, dass du ja nach einem ganz anderen Gesetz, nach einem ganz anderen Leben, nach einer ganz anderen Lehre unterwegs bist als diese Welt. Diese Welt erzählt uns Dinge, die nicht stimmen und sie führen uns nicht in die Freiheit, sie führen uns nicht zum Leben, sie führen uns ja in den Tod. Aber danke, dass du gekommen bist, um den Tod zu überwinden und dass sogar jetzt schon vor Entschuldigung, jetzt schon vor dem Tod, in diesem Leben, dieses Leben plötzlich aufblüht, das Leben aus dir, das Freiheit erscheint und wir nicht mehr überall hinterherrennen müssen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns auch schenkst, dass wir untereinander, wenn wir unterschiedliche Haltungen haben zu unterschiedlichen Themen und Fragen, dass wir miteinander in Liebe umgehen sollen, dass wir miteinander in Liebe umgehen können. Hilf uns dabei, Herr. Hilf uns, dass wir die Dinge nicht zu wichtig nehmen, die du nicht für wichtig nimmst, und so dass du nicht gesagt hast, was richtig ist. Dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, sozusagen auf die A-Fragen, die wirklich wichtig sind und dass wir da Einheit haben. Danke, Vater, dass wir auch Freiheit haben dürfen in den unwesentlichen Dingen und dass du uns Liebe schenkst in allen Dingen. Amen.